Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Er und die Türkisen sind wieder einmal in aller Munde. Die Rede ist von Sebastian Kurz und ein paar möglichen Mitstreitern. Und einer, der Sebastian Kurz sehr, sehr gut kennt, selber Spitzenpolitiker war und jetzt in der Privatwirtschaft erfolgreich ist, das ist der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel. Und damit schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir auf das kommen, was Sie jetzt machen, komme ich jetzt natürlich auf das, was das Land bewegt oder zumindest Teile des Landes, die sehr politisch sind. Genau. Ich fange jetzt mit dem Neuesten an, diese Spekulation, jetzt könnte es sogar eine gemeinsame Liste in Tirol geben von Georg Dornauer, ehemaliger SPÖ-Landeschef in Tirol, der dann rausgeflogen ist aus der SPÖ, Stefan Zöchling, einem Unternehmer, der Podcasts auch macht, und Sebastian Kurz. Sind Sie da auch dabei?
Habe ich noch nicht gehört, aber ich habe vieles von dem noch nicht gehört. Und deswegen erkennt man an dieser Gerüchtelage, glaube ich, sehr gut, dass das Sommerloch jetzt endgültig hereingebrochen ist. Denn so viel an Substanzlosigkeit habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gehört in der Gerüchteküche. Also das entbehrt wirklich jeder Realität.
Das glaube ich Ihnen, was die Person Kurz angeht, in der konkreten Konstellation.
Von dem spreche ich auch.
Genau, wir reden jetzt nur davon, wir kommen zum Rest. Aber man muss dazu sagen, dass Dornauer Gespräche mit Mateschitz als möglichen Finanziers und offenbar auch Zöchling bestätigt hat. Glauben Sie, dass Sie haben ja auch einige Parteigründungen erlebt, NEOS und so. Könnte so ein Konzept funktionieren?
Also ich tue mir schon immer wieder schwer, wenn ich dazu gefragt werde, was denn Sebastian Kurz eigentlich denkt und möchte, obwohl wir uns sehr gut kennen und auch meine Wiener Bürogemeinschaft gemeinsam mit ihm haben. Trotzdem sehe ich ihn nur alle paar Wochen, weil er wirklich viel im Ausland unterwegs ist für sein Unternehmen. Aber wenn ich dann gefragt werde, was jemand wie Georg Dornauer oder der Herr Zöchling denken und wollen, da bin ich mit meinem Latein dann wirklich am Ende. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube, ganz generell ist es so, dass Politik eine Faszination ausübt auf viele Menschen, egal ob innerhalb der Politik oder außerhalb der Politik. Und ich habe es auch früher spannend gefunden, wenn darüber diskutiert worden ist, dass die Gesellschaft Politik verdrossen wäre. Mhm. Das habe ich nie so empfunden. Und offensichtlich
verdrossen vielleicht.
Ja, ein bisschen. Vielleicht manchmal, in diese Kategorie würde ich das einordnen, dass es offensichtlich viele spannend finden, in der Politik Fuß fassen zu wollen, was ja eigentlich für eine Demokratie was Gutes ist. Traditionellerweise finden das die drinnen sind, dann immer weniger spannend als die noch nicht drinnen sind.
Das stimmt. Aber dann kommen wir zu jemandem, den Sie sehr gut kennen. Sie haben es schon selber erwähnt, mit dem Sie eben auch dieses Büro im ersten Bezirk teilen, also ein sehr großes Büro. Und die Rede ist natürlich von Sebastian Kurz, der zuletzt wieder so gewisse Sachen gemacht hat, wo man interpretieren könnte, dass er die Politik, er hat mir ja auch in Interviews gesagt, er bleibt immer ein politischer Mensch, also logisch. Er hat das erste Herbert Kickl getroffen, den FPÖ-Chef, und sich da, glaube ich, zum wiederholten Mal ausgesprochen und gesagt, dass das Ende der schwarz-blauen Koalition oder türkis-blauen Koalition ein Fehler gewesen sei. Dann war er bei einem Heurigen von Johanna Mikl-Leitner, der niederösterreichischen Landeshauptfrau, wo, glaube ich, großteils Journalisten eingeladen waren. Und dann hat er auch noch im Fabius im Eingangsbereich, damit es wirklich jeder mitkriegt, noch
für Feinspitze.
den schon genannten Stefan Zöchling getroffen. Was plant denn der Sebastian Kurz?
Ja, ich kann da wirklich nur ganz fad das sagen, was ich empfinde, nämlich dass er für sein Unternehmen, das er sehr erfolgreich aufgebaut hat über die letzten 3 Jahre, wirklich viel international unterwegs ist. Das ist doch ein spannender Bereich. Es geht um künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Und wie gesagt, ich sehe ihn nur alle paar Wochen, weil er wirklich viel herumreist. Und jetzt habe ich kürzlich in den Medien gelesen, dass dieses Unternehmen mittlerweile eine Bewertung von 3 Milliarden Euro aufweist. Also das muss ihm einmal jemand nachmachen. Und so empfinde ich und erlebe ich ihn auch, dass das sein Fokus ist. Völlig klar ist aber, und das ist auch gesagt worden, er bleibt ein politischer Mensch, ich bleibe ein politischer Mensch. Wir haben das jetzt seit fast 20 Jahren gemeinsam gemacht, 10 Jahre davon in der Spitzenpolitik. Wir haben uns in der jungen ÖVP schon kennengelernt. Und das legt man natürlich auch nicht ab. Ich würde aber davor warnen, in jedes Treffen, das der Sebastian Kurz jetzt in der Öffentlichkeit oder nicht zur Öffentlichkeit mit jemandem hat, das alles unter eine politische Überschrift zu stellen. Ich verstehe die Lust daran, das zu debattieren, aber man darf nicht vergessen, ein erfolgreicher Unternehmer ist man auch nur dann, wenn man netzwerkt, wenn man viele Kontakte hat. Das macht der Sebastian Kurz in Österreich und international sehr, sehr gut.
Das ist ja unbestritten. Es ist auch unbestritten, dass er erfolgreich ist mit Dream. Also noch sind sie nicht an der Börse, aber grundsätzlich ist das Konzept schon mal nicht schlecht, Cybersecurity in Zeiten wie diesen. Aber gleichzeitig, ich kenne ihn ja auch ein bisschen, weiß ich natürlich schon, Politik ist auch ein bisschen eine Sucht.
Ja, natürlich. Und deswegen werden wir auch nie aufhören, über Politik zu sprechen, zu debattieren. Das passiert in unserer Bürogemeinschaft natürlich immer wieder über die verschiedensten Dinge. Aber wir haben uns schon beide, so empfinde ich das, eines vorgenommen, nach unserer Politik jetzt nicht die österreichische Innenpolitik zu kommentieren. Da haben wir auch selber immer wieder unter Leuten ein wenig gelitten während unserer aktiven politischen Zeit, wenn sich ehemalige Politiker wirklich proaktiv in innenpolitische Debatten eingemischt haben. Da waren auch sehr prononcierte Leute dabei. Der Erhard Busseck war einer, der das immer wieder gemacht hat. Der war mal ÖVP-Parteiobmann. Und da muss man schon sagen, das macht Sebastian Kurz nie.
Das stimmt, aber es geht ja auch nicht darum, dass ich der Meinung bin, dass er gern Kommentator in Chief werden würde, sondern dass man schon den Eindruck haben könnte, dass er überlegt, und zwar seit geraumer Zeit, ich glaube mit offenem Ende, ob er eine Rückkehr in die Politik machen soll, entweder in die ÖVP oder mit einer Liste Kurz.
Also vielleicht, um es abzugrenzen, ich kann es für mich mit Sicherheit sagen, dass ich kein politisches Amt anstrebe und ich bin auch
aber
überzeugt davon.
Aber schließen Sie es für immer aus?
Ich bin jetzt knapp 45 Jahre, der Trump ist 80 oder älter, also
für
das
immer
Leben
kann man
ist lang.
Ausschließen.
Ich will jetzt dann nicht irgendwann einmal, wenn ich in Mosbrunn für den Gemeinderat kandidiere, mit dem Interview konfrontiert werden. Aber auch der Sebastian Kurz hat noch ein langes Leben vor sich. Das ist vielleicht auch einer der Unterschiede zwischen früheren Parteiobleuten und Sebastian Kurz. Frühere Parteiobleute sind meistens aus der Politik direkt in die Pension gegangen. Da war dann die Versuchung auch gar nicht so groß, denen eine Rückkehr zu unterstellen oder Rückkehrgelüste. Das ist bei jemandem, der mit knapp 40 aus der Politik scheidet, natürlich völlig anders. Das verstehe ich aus Seiten der Kommentatoren.
Bin ich d'accord, aber es gibt jetzt auch einen anderen Politiker, wo das wiederholt berichtet wurde und der hatte auch Ambitionen, so wie auch Sebastian Kurz im Jänner 2025 durchaus Ambitionen hatte, Christian Kern, also der frühere SPÖ-Bundeskanzler. Es stimmt schon, dass der Sebastian Kurz im Jänner 2025 überlegt hatte, zurückzukehren in die Politik, obwohl er da eigentlich schon erfolgreich war als Unternehmer.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das die Phase, wo Karl Nehammer zurückgetreten ist. Und wenn ein Parteiobmann zurücktritt, dann ist das naturgemäß immer der Anlass für große Spekulationen. Vor allem, wenn jemand 2 Wahlen gewonnen hat wie der Sebastian Kurz, dass man da schnell mal auf die Idee kommt, diesen Namen in den Hut zu werfen. Ja, und bei Christian Kern war das ja auch vermehrt der Fall. Muss auch sagen, ich höre auch dem Christian Kern immer gerne beim Interview geben zu. Der ist ein brillanter Analytiker, zuletzt hier auf W24. Es sind gescheite Sachen, die er sagt. Also gibt Schlimmeres, als wenn Leute, die gut reden können und auch einen Blick fürs Gesamte haben, ihre Erfahrung auch da und dort immer wieder kundtun.
Sagen Sie mir nur, weil jetzt natürlich die Stimmung, ich weiß, Sie wollen nicht die Innenpolitik per se kommentieren, aber trotzdem, die Umfragen sind halt so, dass die früheren Volksparteien, ÖVP und SPÖ, de facto da niederliegen. Also die eine ist irgendwo bei 20%, die andere ist schon, die Sozialdemokratie ist schon drunter und die FPÖ, die Blauen sind wirklich in allen Umfragen, egal ob den publizierten, den nicht publizierten, egal von welchem Institut, ganz klar und meilenweit vorne bei rund 35%. Kann man sowas auch mit Ihrer Erfahrung, so wie es derzeit aufgestellt ist, überhaupt noch drehen?
Die Dinge sind nicht in Stein gemeißelt. Es ist kein Naturgesetz, dass Mitteparteien, sogenannte Mitteparteien, jetzt überall untergehen müssen, auch wenn sie in Europa vielleicht da und dort ein bisschen den Eindruck hat. Da gibt es ja viele Beispiele. Aber das ist natürlich kein Naturgesetz. Ich glaube, es ist eine generelle Grundstimmung, die es in vielen oder fast allen westlichen Demokratien eigentlich gibt, die aus meiner Sicht drei Ursachen hat, warum sich viele Wählerinnen und Wähler eher an Parteien wenden, die im rechten Spektrum beheimatet sind. Weil ich glaube, dass die drei Grundprobleme folgendes sind. Das erste ist ein starker Zuzug, also die ungeregelte Migration aus kulturfremden Ländern, die in ganz Europa und auch in den Vereinigten Staaten ein immer wieder großes Thema ist. Das zweite ist eine Art von institutioneller Sklerose durch eine totale Überregulierung, wo der Staat im Kleinen oft übergriffig wirkt und im Großen machtlos bei den großen Fragen. Und das dritte ist sowas wie ein Effekt der Postmoderne, also dieses nicht mehr wissen dürfen, was ist eigentlich normal und was ist nicht normal. Und sobald man sagt, ich bin normal, wird man eigentlich fast schon gedisst.
Übrigens ein Begriff, den Psychiater gar nicht mögen.
Ganz genau, aus genau dem Grund. Aber das ist einfach so, wie die Leute denken. Und wenn der Eindruck entsteht, dass das nicht mehr okay ist, dann denken sich viele, naja, aber dann wähle ich jemanden, der mir das Gefühl vermittelt, selbst wenn es nicht so wäre, der das lösen könnte. Und ich glaube, das ist so eine Grundstimmung, die es in westlichen Demokratien insgesamt gibt. Ja. Aber ich bin eigentlich überzeugt davon, dass konservative Parteien, wenn sie das tun, was sie sich eigentlich auf die Fahnen schreiben und sein sollten, konservative Politik zu machen, das lösen könnten. Was ist das Konservative? Das Konservative basiert auf einem Menschenbild, das anders ist als jenes im Liberalismus und anderes als anders ist als das jene im Kollektivismus oder Kommunismus. Der Liberalismus legt Wert, dass der Maßstab für alles der Einzelne ist. Der Konservatismus sagt, der Mensch kann nur in einer Gemeinschaft existieren. Das heißt, die Gemeinschaft hat ebenso eine substanzielle Relevanz wie der Einzelne. Und das heißt natürlich, dass ich Kulturfragen wesentlich höher halten muss und mehr schätzen muss, als zum Beispiel ausschließlich auf Basis des Individuums zu argumentieren. Ein Beispiel nur, um es klar zu machen für alle, das Kreuz in der Klasse ist etwas, was in ganz Europa ein kulturell geprägtes Symbol ist. Das ist nicht gleichzusetzen mit Religionsfreiheit oder dem Kopftuch oder dem Halbmond. Das hat eine andere Existenzberechtigung als diese Symbole.
In Frankreich schaffen sie es ohne, ich sage es nur dazu. Und das ist.
Aber Frankreich hat auch eine andere Tradition. Frankreich ist seit der Französischen Revolution ein radikal laizistischer Staat, die mit der Kirche massiv gebrochen haben. Und auch die Französische Revolution war jetzt nicht nur was für Feinspitze, also die Robespierre'sche Revolution, die Guillotine etc. Also da hat sich schon einiges getan und der Effekt war, dass danach ein Diktator, nämlich Napoleon, gekommen ist. Also ich würde das jetzt nicht als großes leuchtendes Beispiel hervortun. Jede Revolution hat natürlich Herausforderungen und frisst ihre eigenen Kinder.
Das stimmt, aber ich habe nicht 1776 als Vorbild genommen, sondern das derzeit säkulare System.
Und ich glaube, dass das auch ein Grund für viele der Probleme ist in Frankreich.
Nein, aber okay, da sind Integrationsprobleme massiv, aber das ist, glaube ich, weniger, ob jetzt die Gesellschaft
zu einem
säkular
Teil
ist oder nicht.
Aus einer Politik herstammen, die gewachsene Kultur völlig ignoriert in den Maßnahmen, die Politik setzt. Genau das war mein Argument.
Mag sein, ich habe nur quasi das Säkulare erwähnt, aber dass Frankreich große Probleme hat, ist unbestritten.
Es gibt ein berühmtes Diktum eines deutschen Rechtsphilosophen, Ernst Wolfgang Böckenförde, der hat in den 60er Jahren gesagt, der liberale, säkularisierte Rechtsstaat lebt von Grundvoraussetzungen, die er selbst nicht leisten kann. Das heißt, mit dem Wegfall von jedem grundsätzlich richtig oder falsch empfundenen, also einem Wertegrundkonsens, den die Religion früher gestiftet hat, den die Aufklärung danach gestiftet hat. Wenn das völlig wegfällt und nur mehr das Individuum der Maßstab für alles ist, dann verliert der liberale Rechtsstaat bis zu einem gewissen Grad auch das, was ihn eigentlich stark gemacht hat.
Das ist Dostojewski, wenn Gott nicht existierte, wäre alles erlaubt, aus den Brüdern Karamasow. Kommen wir zu, apropos, jetzt kein literarisches Werk, aber Sie haben ein Buch geschrieben über Philosophie, das im August rauskommt. Worum geht's denn da? Machen Sie Kick-Konkurrenz?
Ich glaube nicht, dass der ein Philosophiebuch geschrieben hat.
Aber er ist ein quasi so
begeisterter... Er hat auch Philosophie studiert, das ist richtig. Großer Hegel-Kenner. Die Beschäftigung mit dem Thema ist eigentlich gekommen über meine berufliche Tätigkeit, die ich seit 3,5 Jahren ausüben darf. Wir bauen einen Forschungspark für künstliche Intelligenz in der digitalen Medizin auf, in Venedig, am Lido von Venedig, mit dem Projekt Mare. Und dort wollen wir ein Ökosystem schaffen, wo viele KI-Talente, Unternehmen etc. aus dem Bereich digitale Medizin und KI gemeinsam leben, forschen und arbeiten. Und das heißt, ich habe sehr viel mit diesen Persönlichkeiten zu tun, die diese Sprachmodelle teilweise trainieren, Innovationen auf Basis von diesen entwickeln etc. Und das regt natürlich an im Gespräch mit solchen Leuten. Und da ist der Rückgriff auf die Philosophie für mich eigentlich eine offensichtliche gewesen. Denn ganz viele Fragen der abendländischen Geistesgeschichte, die wir eigentlich als beantwortet angesehen haben, nämlich was ist der Mensch eigentlich, was ist das Besondere am Menschen, da war die gemeinhin die Antwort die Vernunftbegabtheit, stellen sich in einer Zeit neu, wo Maschinen plötzlich sprechen und denken können. Und damit beschäftigt sich das Buch. Die Grundlagen von Demokratie und Menschenrechte ist die Würde des Menschen, die auf der Vernunftbegabtheit des Menschen basiert. Was tun wir in einer Gesellschaft, wo offensichtlich Maschinen genauso gut denken können und vielleicht sogar als vernünftig qualifiziert werden müssen? Und darum geht es in dem Buch, das jetzt im August erscheint.
Und was ist Ihre Meinung, was man tun sollte, ohne uns jetzt das ganze Buch zu verraten?
Ich weiß nicht, ob man, bevor das Buch erscheint, schon die Pointe verraten darf.
Ich werde Sie natürlich wieder eingeladen.
Vielen Dank. Aber es geht letztlich um eine Beschäftigung mit der Frage, was in einer Gesellschaft, die auf Basis von Demokratie und Menschenrechten fußt, eine Begründung für die Würde des Menschen sein kann, wenn die Vernunft auch Maschinen zukommt. Und da gibt es einige Möglichkeiten. Eine davon ist eine etwas antiquiert scheinende, aber eine, die sehr stark immunisiert gegen alle Probleme im fundamentalphilosophischen Bereich mit KI, nämlich die Begründung der Würde des Menschen in der Gottesebenbildlichkeit. Nicht umsonst hat der aktuelle Papst gerade seine erste Enzyklika zum Thema künstliche Intelligenz veröffentlicht. Der hat das messerscharf erkannt, dass das ein relevantes Thema für alle Menschen ist. Und auch eine Chance für die Kirche. Ich würde nicht mal sagen, dass er ausschließlich gewarnt hat. Es ist eine relativ technikfreundliche Enzyklika, aber eine, die klar macht, dass die Großartigkeit des Menschen, Magnifica Humanitas heißt die Enzyklika, nicht davon abhängt, ob der Mensch besser denken kann oder schneller rechnen kann als die KI, sondern eine andere Würdebegründung hat. Das wäre zum Beispiel eine der Möglichkeiten.
Gut, wir werden auf jeden Fall weiter darüber reden, sobald das Buch dann auch tatsächlich erschienen ist. Und wir werden natürlich auch über politische Ambitionen vielleicht von Ihnen oder von Sebastian Kurz weiterreden. Danke Gernot Blümel für dieses Interview.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.